herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zur neuen Folge des Mensch Technik-Podcast. Ich bin zurück nach der kleinen Winter- und Weihnachtspause und dem anschließenden Besuch der Consumer Electronics Show, der CES, in Las Vegas. Heute, wie angekündigt, eine Folge zu eben der CES in Las Vegas. Vorab an alle, die ich noch nicht gesehen habe dieses Jahr oder die, mit denen ich noch nicht gesprochen habe, mit denen ich noch keinen Mailaustausch hatte. Wunderbares, schönes neues Jahr. Gesundheit, Glück, Erfolg. Verwirklicht euch selbst. Die erste Hälfte der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ist um. Und ja, es gibt eigentlich viele gute Gründe, in die Zukunft zu schauen. Vorsichtig, optimistisch, kritisch. Und ich werde, das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr, euch in diesem Podcast das Thema Mensch und Technik weiter nahebringen und auch die Perspektiven kritisch beurteilen, kritisch betrachten, aber auch meine Begeisterung für bestimmte Themen gerne mit euch teilen. Wie angekündigt ist das heute eine Folge zur CES, die erste Folge zur CES. Ich denke, es wird mindestens noch eine weitere Folge geben. In dieser Folge heute werde ich mich fokussieren auf Dinge, die ich gesehen habe. Auf Produkte, auf Technologien, auf HMI-Lösungen, die ich gesehen habe. Firmen, die ich auf ihrem Stand besucht habe. Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und in der nächsten Folge wird es dann eher so um Trends und Perspektiven in der Fahrzeugindustrie gehen. Wo gehen wir denn da eigentlich hin? Es ist, und das weiß jede und jeder von euch, eine kritische Zeit, in der wir sind. Wir haben unglaubliche Umwälzungen und das schlägt inzwischen massiv in alle Bereiche durch. Wie gesagt, das Thema kommt nächste Woche. Diese Woche einfach mal schauen, was ist denn eigentlich zu sehen gewesen. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich jedes Jahr auch einen Report zur CES schreibe. Das sind immer so 20, 25, dieses Mal sind es knappe 30 Seiten, in denen ich so meine Eindrücke, meine Perspektiven, meine Fragen, meine kritischen Anmerkungen zu dem, was zu sehen war, niederlege. Der ist gratis, der ist auch fertig, der wird heute geht er in den Versand, da mache ich die erste Runde Mailings. Wer ein Exemplar haben möchte, wer eine Kopie davon haben möchte, einfach eine Nachricht an mich per E-Mail, an meine normale E-Mail-Adresse oder eine LinkedIn-Message. Und dann geht in der Antwort direkt ein Report raus. Und dann freue ich mich auch über Feedback, wie ich mich immer über Feedback freue. Und ihr könnt dann euer Exemplar einfach bekommen. Die CES ist immer ein riesiges Event. Sie ist für mich immer unglaublich aufregend. Ich treffe wahnsinnig viele Leute. Ich sehe unglaublich viel spannende Technologien. Ich mag Las Vegas in all seiner Überdrehtheit, in seiner Exzentrik. Es ist ja im Prinzip ein riesiger Spielplatz für erwachsene Menschen. Das ist eine Sache, die ich eine Woche sehr, sehr gut ertrage, sehr, sehr gut genießen kann. Irgendwann habe ich dieses Mal festgestellt, so nach einer guten Woche, ist aber noch okay, dann kann man auch gerne weiterziehen. Ich bin da gerne und die CES ist halt auch so ein Fokuspunkt, so ein Kickoff-Punkt für das neue Jahr und setzt die Themen einfach für ein Kalenderjahr. Ich habe es mal auf meiner Apple Watch, es ist ja relativ einfach zu messen, zusammengezählt. Ich bin so insgesamt 63 Kilometer gelaufen über das Messegelände, zwischen den verschiedenen Hallen hin und her. Teilweise auch in die Hotels, wo ich dann Firmen besucht habe, die ihre Suiten dort angemietet hatten. Dazu nochmal Bus-Shuttles, dann diese Las Vegas Monorail, die im Vergleich zu europäischem öffentlichen Nahverkehr natürlich ein Witz ist, aber doch einen ganz gut so parallel zum Strip transportiert. Ich habe Business-Postkarten gedruckt als quasi erweiterte Visitenkarten. Davon habe ich, ich habe es gezählt, 68 Stück verteilt. Immer in der Hoffnung, dass daraus dann halt ein guter Austausch entsteht, dass da eine neue Kollaboration entsteht, dass da eine neue Partnerschaft entsteht oder halt eben auch, dass ich damit dann einen neuen Klienten gewinne. Paar Eckdaten, wieder um die 4.500 Aussteller. Das ist immer so die Zahl, die auf der CES anwesend ist. Darunter 1400 Startups, 141.000 Besucher. Aus meiner Erinnerung etwas weniger als die letzten Jahre, müsste man mal genauer hinschauen. Ist aber halt ja immer noch eine massive Anzahl von Menschen. Aus meiner subjektiven Einschätzung heraus auch wieder relativ viele Besucher aus Asien. Also es wird vom Veranstalter gesagt, 40% waren nicht aus den USA, also 40% internationale Teilnehmer aus über 150 Ländern. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, es sind mehr internationale Teilnehmer gewesen. Und wie gesagt, Teilnehmer aus China, Japan und Korea schienen mir mehr vertreten zu sein als in den Vorjahren. 6.000 Journalisten, Industrieanalysten, Content Creator. Gibt parallel zu der Ausstellung auch eine Konferenz mit dieses Mal ungefähr 300 Sessions, 1200 Speakern. Und schon bevor ich hier diesen Podcast aufgenommen habe, bevor ich meinen Report geschrieben habe, gab es rund 27.000 News Stories und Content im Internet. Und ja, das um zu zeigen, wie sind die Zahlen, wie wichtig ist auch dieses Meeting, dieses Event immer am Anfang des Jahres. Die Westhall, wie seit vielen Jahren, ist der Fokuspunkt der Autoindustrie. Dort sind die meisten der Hersteller, Zulieferer, Service Provider, die sind dort angesiedelt. Das Thema Micromobility hat sich in die North Hall verlagert. Also da gibt es einen extra Bereich. Das war früher auch in der West Hall mit drin. Zeigt mir auch die Aufwertung. Es gab deutlich mehr Aussteller im Bereich Mikromobilität. Auch wie wichtig das Thema geworden ist und wie viele Firmen es dort gibt, die Angebote machen für ja, eben so Scooter und E-Bikes und Motorräder. Ich nehme die jetzt nochmal rein in die Mikromobilität. Aber auch so nette Dinge wie einen Koffer zum Draufsitzen, mit dem ich mich dann entsprechend durch irgendwelche Flughafenterminals fahren lassen kann. Wer auch immer sowas braucht, ja, gibt es halt eben alles im Endeffekt. Dann gibt es noch die Central Hall, die sehr stark den Consumer-Bereich hat, also Firmen wie Sony und Samsung und LG, die sind dann da angesiedelt. Und dann gibt es noch die South Hall, da sind dann eher kleinere Firmen und Teilelieferanten, Service-Provider haben untergebracht. Dazu den zentralen Bereich, also eine große Plaza, da hat traditionell BMW seinen Stand, da waren aber auch Stände von NXP und von Conti und Valeo hatte auch ein Außengelände. Dann gibt es die Venetian Hall, da sind vielfach die Medizingeräte drin, auch die Startups sind da fokussiert. Die Ausstellung der Preise, die es immer wieder gibt, findet auch im Venetian statt. Das ist so, ja, Viertelstunde mit dem Bus entfernt, Dreiviertelstunde zu knappe Stunde zu laufen. Ich bin es mal gelaufen, dass ich keinen Bus bekommen habe. Ist etwas anstrengend. Ja, aber das waren so grob die Aufteilung des Messegeländes. Dazu kommen viele Firmen, die sich Suiten mieten in den umliegenden Hotels. zu denen man dann entsprechend auch entweder mit dem Bus fährt oder mit der Monorail fährt. Da habe ich auch einige Firmen besucht. Das sind halt die Firmen, die sagen, wir wollen uns aus dem allgemeinen Messetrubel raushalten und in einer etwas geschlosseneren Atmosphäre unsere Produkte ausgewählten Menschen zeigen. Ich hatte das Ganze für ein etwas zwiespältiges Konzept. Auf der einen Seite, ja, man kann da natürlich viel, viel bessere Gespräche führen. Auf der anderen Seite so dieses zufällig über den Stand stolpern und plötzlich irgendwo stehen und sagen, hey, cool, das ist es. Das findet natürlich nicht statt, wenn ich da Invitation only habe. Drei Themen im heutigen Podcast, die ich angehen möchte, die ich anreißen möchte. Einmal automobile Produkte, also was gab es an Produkten zu sehen? Dann das Thema Technologien aus dem Automobilbereich, also eher so übergreifende Sachen. Und als drittes Thema das Thema HMIs, Human Machine Interfaces. Was ist da gezeigt worden in diesem Umfeld? Fangen wir mit den Produkten an. Spannendes Thema ist der Afila One. Das ist das Produkt einer Kooperation zwischen Sony und Honda. Da liefert Honda im Prinzip das Fahrzeug, den Antriebsstrang, die Reifen, die Karosserie, das Lenkrad, die Sitze, also alles das, was so ein klassisches Fahrzeug ausmacht. Sonys Anteil liegt im Bereich der Software, im Bereich des Innenraumes, im Bereich der Konnektivität und damit auch ganz, ganz stark im Bereich der User Experience. Die User Experience in modernen Fahrzeugen wird im Innenraum erzeugt. Also, dass so ein Auto cool aussieht und dass es breite Reifen hat und dass es eine schöne Silhouette hat. Das sind alles Dinge, die sicher irgendwo auch noch eine Rolle spielen, aber inzwischen nicht mehr Kern einer Nutzererfahrung in einem Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug sind. Das Thema ist ein wunderbares Beispiel für das Thema, für den Trend Software-Defined Vehicles, wo ein Auto eine rollende Computerplattform ist, auf der über Software Nutzererfahrung erzeugt wird, über Software Funktionen erzeugt werden, über Software die Konnektivität erzeugt wird. Also das Fahrzeug zum Leben erweckt wird. Und da ist, wie gesagt, der Afila One ein wunderbares Beispiel. Es ist jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge, dass dieses Auto gezeigt wird. Es ist jetzt wohl soweit, dass da eine Serienreife da ist. Es sind auch Preise genannt worden. Das wird so um die $90.000 an der Grundausstattung kosten, das Auto. Auch die Ladezeiten, ähnliche Dinge. Alles das ist dort kommuniziert worden. Bin gespannt, wie viel Erfolg das Auto haben wird. Das ist eine aus meiner Sicht sehr große Limousine, also E-Klasse, S-Klasse Format, BMW 5x7er Format. Spannende Sache, auf jeden Fall im Auge behalten. Also der Afila ist mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ganz anderes Fahrzeug ist von Zoox gezeigt worden. Das ist eine Amazon-Tochter inzwischen, die sich eben mit dem Thema autonomes Fahren auseinandersetzt. Auch die zeigen seit 2-3 Jahren immer wieder das offensichtlich anscheinend gleiche Fahrzeug. Ich habe auch mit einem der Vertreter gesprochen auf dem Stand, der sagte, ja, optisch hat sich da nichts getan von 2024 auf 2025, aber sie sind mit der Software soweit, sie sind auch mit den Zulassungsprozedere soweit, dass sie bald auf die Straße gehen können. Und im Demobetrieb war noch in Las Vegas angeblich, ich habe sie nicht gesehen, angeblich auf dem Strip, vollautonome Zoox-Fahrzeuge unterwegs. Erscheint mir ja ein spannendes Thema zu sein auch. Zoox ist da relativ weit vorne, was die Thematik angeht. Für mich heißt es, das Thema Automatisierung kommt vielleicht doch schneller, als ich es gedacht habe. Ich war da mal so ein bisschen kritisch, dachte mir, mein Gott, ja, wann und wie werden die denn jetzt kommen und kriegen sie das hin? Kriegen sie das mit den Edge Cases hin, also den ganz selten auftretenden Sonderfällen in so einem Fahrzeug? Auch das sind auch Sachen, die es mit Sicherheit wert ist, sehr, sehr genau betrachtet zu werden in der nächsten Zeit. Also Sux scheint da nach den Waymos Waymo ist eigentlich inzwischen der einzige in den USA übrig gebliebene autonome Fahrtenanbieter. Das scheinen so die beiden Player zu sein, die dort gut aufgestellt sind. Suzuki hat den Blank Robot gezeigt. Das ist so ein Skateboard mit diversen Aufsätzen. Da gab es vor 2-3 Jahren schon diverse Anläufe. Da gab es eine ganze Reihe Firmen, die die entsprechenden Konzepte gezeigt haben. Also im Endeffekt eine Batterie und einen Antriebsstrang und 4 Räder, eine Lenkung und eine Federung in einer Plattform drin. Und obendrauf kann ich dann das einklinken, da kann ich das draufsetzen, was ich brauche. Es kann jetzt ein Transportpod sein, das kann also für Waren, für Güter, das kann für Personen was sein, das kann halt dann auch so eine Art Pickup-Truck sein, den man da macht. Also das sind die beliebigen Formen vorstellbar. Das Ganze hat den Charme, dass ich die Dinge, die schnell veralten in einem Fahrzeug, also Batterie, Elektronik, in dem Skateboard versammeln kann und das dann halt häufiger austausche als den Aufbau oben, mit dem ich dann entsprechend länger aktiv sein kann. Darüber hinaus viele Sachen im Bereich Mobile Machinery. Das wird immer wichtiger. Firmen wie John Deere oder Caterpillar, die haben, oder Komatsu, ja, sehr, sehr, sehr spannende Baumaschinenthemen dort, auch Agrarfahrzeuge. In diesem Bereich sind viele der Themen, die wir im Automobilbusiness gerade diskutieren und die ja am Anfang stehen, schon realisiert. Also so ein Ackerschlepper, der fährt schon seit vielen Jahren autonom. Ja, da gibt es ganze Verbände aus Fahrzeugen, die aufeinander abgestimmt synchron über so ein Feld fahren und der eine mäht und der zweite drischt und der dritte transportiert ab und die fahren dann in so einer schönen diagonalen Linie automatisiert hintereinander her. Oder auch Caterpillar hat vor einigen Jahren schon autonome Trucks für Minenanwendungen vorgestellt. Das gibt es 2 Gründe dafür, warum dieser Bereich der Mobile Machinery weiter ist als die PKWs auf den Straßen oder die LKWs auf den Straßen. Erstens ist es deutlich weniger komplex, in solchen Minen und auf Feldern zu fahren. Da ist deutlich weniger Querverkehr, deutlich weniger Verkehrsregeln, keine Schilder. Das Ganze ist also deutlich vereinfacht im Vergleich zu dem doch sehr, sehr komplexen Straßenverkehr, den wir haben. Und ich spare mit einer hohen Automatisierung eine Menge Geld. Ich brauche keinen Fahrer, ich kann die Fahrzeuge rund um die Uhr fahren lassen. Ich spare mir Zeit, ja, den ganzen Ressourceneinsatz, der ist deutlich reduziert. Und damit kann ich dann am Ende Geld verdienen. Und das ist für Leute im Agrarbereich, im Baumaschinenbereich, im Minenbereich essentiell, dass da entsprechend ja eben Geld verdient werden kann mit der Automatisierung. Das ist im privaten Straßenverkehr nicht so. Ich bin schon ein paar Wochen her auf einer Konferenz angesprochen worden, sag mal, wer braucht denn eigentlich als Privatmensch autonomes Fahren? Ja, klar, wenn ich einen Taxifahrer ersetze, dann schon, aber in meinem eigenen Auto, ja, vielleicht braucht man es auch nicht. In diesem Bereich, wenn ich professionelle Anwendungen habe, dann ist es auf jeden Fall angemessen und korrekt, autonom zu fahren. Thema Mikromobilität hatte ich schon kurz erwähnt. Der elektrische Antriebsstrang ist erheblich einfacher als ein Verbrennerantriebsstrang und das vereinfacht die Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte und ruft auch neue Player mit neuen Ideen und neuen Konzepten auf den Plan. Die sind jetzt da. Die Northall war zu ungefähr einem Drittel gefüllt mit diversesten Elektrofahrzeugen. Da gab es dann so eine Kopie des Mini-Moke. als Auto. Da gab es diverse Motorräder, Roller, also Scooter zum Draufstehen, die Koffer, auf denen man sitzen kann. Dann so Einzelräder mit Trittbrettern rechts und links, mit denen man sich dann da durch die Gegend fahren kann. Also ja, auch so Rikscha-ähnliche Fahrzeuge, die dann quasi ein erweitertes E-Bike darstellen. Alles das existiert, alles das ist mit einem elektrischen Antriebsstrang relativ einfach realisierbar. Viele skurrile Fahrzeuge, viele Sachen, bei denen ich mich frage, okay, aber eben auch Fahrzeuge, die aus meiner Sicht echte Probleme lösen können. Und dann gab es noch das Thema E-Wattles, also die Drohnen, die Menschen transportieren, die Helikopter. Es waren einige wenige dort, weniger als letztes Jahr. Ich frage mich bei den Teilen immer, brauchen wir die? Oder ist das eine Antwort auf eine Frage, die niemand wirklich gestellt hat? Theoretisch ist es alles super gut, dass ich da mit meinem fliegenden Auto über den Stau hinweg und dass ich da sehr schnell und sehr effizient bin. Wenn wir das aber allgemein einführen, dann haben wir irgendwann dann dreidimensionale Staus. Also manchmal zweidimensionale Staus auf den Straßen, und wenn wir dann halt uns in die Lüfte erheben mit diesen Flugzeugen, Fahrzeugen, dann irgendwann stauen wir uns dann halt auch in der dritten Dimension. Dazu ist das ganze Thema immer noch relativ teuer. Und ich sehe die Landeplätze, die Start- und Landeplätze noch nicht wirklich. Es würde ja Sinn machen, dass die immer relativ dicht an meinem Ziel dran sind. Das Problem ist, dass die Rotorblätter dieser Helikopter einen unglaublichen Luftdruck erzeugen und damit Dreck aufwirbeln. Das ist sehr, sehr unangenehm. Also ich habe in meiner Rettungsschwimmerzeit einen Einsatz gehabt, bei dem ich im offenen Meer unter einem Helikopter schwimmen musste, um jemanden zu retten. Und das ist extrem unangenehm. Also ich war eigentlich mehr damit beschäftigt, nicht selber unterzugehen und von dem Helikopter, von dem Wind, den der erzeugt, unter Wasser gedrückt zu werden, als ich jetzt halt meine Rettungsmission durchführen konnte. Wenn ich das halt in Straßen und vielen Orten habe, ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung ist. Aber China investiert in das Thema. Die wollen in die dritte Dimension mit der Mobilität. Vielleicht irre ich mich. Und wir haben die E-Wattles dann in sehr großem Umfang bald im Einsatz. Ja, das zum Thema Produkte, zum Thema Technologien. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, AI, das Thema der Messe schlechthin. Also wenn es ein Thema gibt, was diese CES ganz stark geprägt hat, dann das Thema künstliche Intelligenz. Auch in der Fahrzeugindustrie, an jedem zweiten Stand war irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu lesen, AI, das ganz große Thema. Von Marktanalysen, Produktplanung, die Entwicklungstools, inzwischen häufig AI basiert, künstliche Intelligenz basiert, die Produktion, Produktionssteuerung, künstliche Intelligenz und dann auch im Fahrzeug. Ja, Spracherkennung basierend auf künstlicher Intelligenz, HMI-Anpassung. Und ja, es ist das große Thema. Ich bin der Meinung, künstliche Intelligenz wird unser Leben so verändern, wie das Internet vor 30 Jahren Veränderungen herbeigeführt hat. Und wir sind mit der künstlichen Intelligenz da, wo wir vor 30 Jahren mit dem Internet waren. Also das Internet war bis 93, 94, existierte das schon viele Jahre, war aber was für Wissenschaftler, Nerds, Programmierer, Techniker. Und dann gab es eine HMI-Innovation, da hat nämlich Netscape den ersten Internetbrowser eingeführt. Und plötzlich war das Internet ein Massenprodukt. Man hat einen einfachen Zugang geschafft. Und plötzlich konnten die Menschen zugreifen. Das Gleiche ist mit KI auch passiert. Die gibt es seit vielen Jahren schon. Und die hat vom großen Buchhändler online über die Social-Media-Netzwerke unser Leben schon lange bestimmt, ohne dass wir es gemerkt haben. Und dann kam vor anderthalb Jahren ChatGPT. Hat ein super einfaches User-Interface präsentiert. Und plötzlich ist künstliche Intelligenz das Thema schlechthin. Also das sind HMI-Themen, die zeigen auch, wie wichtig die Kommunikation technologischer Funktionen von Technologie an den Nutzer und in den Nutzungskontext hinein ist, damit sie erfolgreich sind. Frage ist am Ende, was sind nachher Buzzwords? Was ist Hype? Da sind viele Sachen dabei, bei denen ich glaube, dass da einfach mal nur AI draufsteht und auch, dass vieles wieder verschwinden wird. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, über die ich mit Sicherheit häufiger nochmal reden werde. Zweites Thema aus dem Bereich Technologien, HMI Tooling. Rightware Kanzi hat seine neueste Version von seinem HMI Entwicklungstool vorgestellt. Sehr, sehr spannende Sache, auch hier wieder stark auf künstliche Intelligenz fokussiert. Da kann ich also der Oberfläche sagen, ja, ich möchte gerne ein Clusterinstrument gestalten von einem Auto und ich möchte rechts den Tacho und links den Ladezustand und in der Mitte die Fahrerassistenzsysteme darstellen. Mach mir das Ganze mal bitte in einem schicken, frischen Pink. Und dann haut er einem da mit so einer generativen künstlichen Intelligenz mehrere Lösungen raus und dann kann man die verfeinern im Dialog und hat am Ende nachher dann ein Design. Und die sind nicht so gut wie von einem Profi-Designer gemacht, aber für so einen schnellen Demonstrator, für einen kleinen Prototypen, um mal was zu zeigen, absolut angemessen. Und ganz am Anfang der Entwicklung, da werden wir noch ganz, ganz spannende Sachen erleben. Basemark macht im Prinzip das Gleiche wie Rideware, nur für das Thema Head-Up-Displays. Hat eine sehr, sehr schön aufgebaute Suite auch in einem der Hotels. Habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Dieses Tooling erlaubt es, alles, was so an 3D im Head-Up-Display angezeigt wird, an Augmented Reality angezeigt wird, sauber, gut, effizient zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. Candera war selber nicht mit einem eigenen Stand vertreten, sondern bei seiner Mutter Kaga Faye mit auf dem Stand drauf. Auch ein sehr, sehr spannendes Tool. Auch muss man mal gucken, wie die sich entwickeln, auch gerade im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern, die am Markt sind. Wird auch eine spannende Entwicklung sein. Weiteres Thema, relativ stark in den Vordergrund gekommen, Android Automotive. Mein Partner P3, die mir einen Gastspot auf ihrem Stand zur Verfügung gestellt haben, hat mit Spark eine spannende Thematik vorgestellt, die ist letztes Jahr schon mal gezeigt worden, dieses Jahr wieder. Das ist im Endeffekt eine nahezu fertige Lösung, über die dann ein HMI gestülpt werden kann. Und das Ganze kann sehr stark skaliert werden, auch runter skaliert werden, zum Beispiel für Motorräder oder Roller oder ja, sehr, sehr kleine, flexible Fahrzeuge im Bereich Micromobility. Da kann man sehr viel machen. Und das Schöne an der Sache ist, da kommt viel mit. Da ist eigentlich alles schon vorbereitet. Die Entwickler können ihren Fokus auf die Implementierung des Ganzen legen. Nachteil ist, man verkauft seine Seele an Alphabet oder an Google, an Android eben, weil die natürlich alles anzapfen, alles kontrollieren, alles machen. Es gibt unterschiedliche Arten der Implementierung. Das Ganze läuft auf unterschiedlichen Levels ab. Aber Google ist kein Wohltätigkeitsverein. Die haben schon ihre Gründe, warum sie diese Themen entsprechend nach vorne drücken. Ja, und als letzte Technologie, die ich sehr, sehr spannend fand, mal was eher Physisches, also nicht aus dem Bereich Software, Betriebssysteme, künstliche Intelligenz, Toolings, sondern was ganz Physisches zum Anfassen, das ist der Verge Donut. Das Verge ist ein finnischer Hersteller von Elektromotorrädern. Und die haben auch im vorletzten Jahr schon Motorräder gezeigt, in denen der Motor in der Felge untergebracht war. Sehr spannendes Prinzip. Man kann da hohe Drehmomente mit erzeugen. Die sind auch sehr, sehr effektiv, wenn die da drin sitzen. Und was sie gemacht haben, ist eben diesen Motor, diesen Donut, also diesen Ring, der da ist, diesen ringförmigen Elektromotor in eine eigene Produktgruppe zu überführen, um den anderen Firmen, anderen Herstellern für Fahrzeuge, für Drohnen, für Maschinen zur Verfügung zu stellen. Ist klein, hohes Drehmoment, mechanisch sehr, sehr einfach aufgebaut. Problem, was es gibt, das diskutiert Verge sehr, sehr ungerne, ist das Problem der ungefederten Massen. Wenn ich den Motor in den Reifen packe, also quasi außerhalb meiner Feder-Stoßdämpfer-Kombination, dann kann das zu unschönen Effekten führen, was die Federung des Fahrzeuges angeht. Ja, also das zu den Technologien, die ich gesehen habe. Kommen wir noch zu so ein paar HMI-Themen, die ich kurz anreißen möchte. Genereller Trend, den ich festgestellt habe bei den Cockpit-Architekturen, ist, dass die Cluster-Instrumente teilweise sehr klein wurden. Das war beim Lotus Lettre zum Beispiel zu sehen. Relativ kleine Cluster-Instrumente mit nur den allernötigsten Informationen und der Rest wandert dann auf ein großes zentrales Display. Das ist der neueste, letzte Trend in den Cockpit-Architekturen, nachdem wir ja über 2-3 Jahre hinweg immer größere Displays gesehen haben, also teilweise wirklich von A-Säule bis A-Säule quer, was ganz Armaturenbrett hinweg. Alles Lösungen, die sich jetzt nur eingeschränkt durchsetzen und nur bei wenigen Fahrzeugen durchsetzen. Was ich gesehen habe, sehr stark, ist eben diese Kombination aus einem kleinen Cluster und einem großen Zentraldisplay. Das scheint so der Trendmoment zu sein. Eines der wenigen Exponate, was ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert fand, was wirklich super klasse und toll war, ist das BMW Panoramic Drive. Das ist die neue Version des iDrive, das neue Cockpit, was BMW entwickelt hat. Da gibt es dann so einen schmalen Streifen, Panoramic Vision heißt der, der unter der Windschutzscheibe durchgeht als Head-Up-Display am unteren Ende der Windschutzscheibe ist. Dann gibt es ein 3D-Head-Up-Display, was mit dazu gehört für Augmented Reality-Anwendungen. Navigation und Automatisierung des Fahrens wird euch angezeigt. Dann gibt es ein zentrales Display mit entsprechenden HMI-Themen, die dort laufen. Und intensiv eingebunden ein neues Multifunktionslenkrad mit Ansätzen von ShyTech. BMW hat viel schon ShyTech gezeigt in der Vergangenheit, also so Stellteile, die nicht unbedingt offensichtlich sind, die nicht offensichtbar sind, sondern die quasi dann aufploppen, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie nutzen möchte. Weiteres Thema, ich mag die Firma Gentex, die haben immer so kleine, schnuckelige Lösungen für echte existierende Probleme. Kommen so aus der Ecke digitale Rückspiegel, elektrische oder displaygestützte Rückspiegel, man dann so im Rückspiegel ein kleines Display hat, was entweder die Heckkamera anzeigt oder eine Kamera auf die Rücksitzbank, die da gerichtet ist, wenn man seine Kinder hinten drin hat und man möchte sich nicht umdrehen zu ihnen, um zu gucken, schlafen sie oder schlafen sie nicht. Ja, dann kann man das per Kamera im Rückspiegel sehen. Also solche Lösungen bieten die an. Dieses Jahr für mich ein ganz spannendes Produkt, eine elektrische Sonnenblende, die sie gezeigt haben, die auf der einen Seite halt eben dunkel wird, wenn die Sonne scheint, auf der aber dann auch zusätzlich noch, das ist ein transparentes Display, was sie da verarbeitet haben, bestimmte Informationen angezeigt werden. Bosch hatte schon mal so einen Electric Sun Visor vor ein paar Jahren gezeigt. War eine sehr spannende Angelegenheit, war dann auch so an das Thema Blickbewegung gekoppelt, dass also nur der Teil der Scheibe abgedunkelt wird, durch den ich durchschaue, wenn denn die Sonne von vorne rein scheint. Habe ich jetzt noch nicht in irgendeiner Serienrealisierung gesehen, der bei dem Gentex Sunvisor kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der schnell in Fahrzeugen auftaucht oder als Nachrüstgerät in Fahrzeuge reinkommt. Da sind die auch relativ gut aufgestellt, dass die Sachen liefern, die man sich hinterher selber einbauen kann. Also spannende Angelegenheit. Das Thema Head-Up-Displays ist sehr stark gespielt worden, da speziell die Firma Ceres Holographics, eine Firma aus England, die eine holographische Folie erzeugt in Kombination mit den modernen Projektoren, den LED-Projektoren, Laserprojektoren, gibt es da unglaublich scharfe Bilder und so Effekte, auch dass der Fahrer nicht sieht, was der Beifahrer sieht auf seinem Head-Up-Display und umgekehrt. Also dass da eine optische Trennung da ist, dass also der Beifahrer sich einen Film angucken kann, der Fahrer aber nichts sieht davon. Das wird mit der Cirrus-Technologie möglich sein. Auch Projektionen wirklich über die gesamte Windschutzscheibe hinweg. Das ja, ist ein Gamechanger, ganz sicher. Und zum Schluss, die Firma Grevus aus Hamburg hat vor 2 Jahren das erste Mal ihren haptischen Sitz vorgestellt. Dieses Mal auch wieder da, auch wieder ein haptischer Sitz. Einige neue Use Cases realisiert. Das Ganze ist eine sehr, sehr feine Angelegenheit. Also Grevus stellt eigentlich Aktoren her, also akustische Aktoren, haptische Aktoren, um so Vibrationen zu erzeugen. Kommen aus dem Gaming-Bereich, aber sind halt jetzt auch im Automotive unterwegs. Und ich habe auf dem Sitz drauf gesessen und wenn dann die Musik spielte, dann vibrierte die Sitzfläche. Bei meinem Rückwärts-Einparken ist mir dann so ein Rücken gestupst worden, wenn ich dann zu dicht an den Hintermann rangefahren bin. Auch solche Sachen wie so, ja, Abweichen von der Fahrspur wird entsprechend dann über Vibrationen im Sitz dargestellt. Aus meiner Sicht eine super spannende Angelegenheit. Es gibt Ansätze bei den OEMs, aber da hat Grevus aus meiner Sicht die absolut passende Technik auch zur richtigen Zeit, um HMIs weit multimodaler und holistischer zu gestalten. Ja, das soll es für heute mal gewesen sein mit so den Produkten, mit den Technologien und den HMI-Lösungen, die ich habe. Nächste Folge dann, ja, ein bisschen mehr die Strategien, die Trends und auch ganz starken Fokus auf die Situation in der Autoindustrie, die Fragen, die ich zu der Thematik mitgebracht habe aus Las Vegas. Zum Schluss nochmal die Aufforderung, wer in die Details einsteigen möchte, all die Sachen, die ich hier dargestellt habe, stehen drinnen in diesem Report. Noch viel, viel mehr Sachen, die ich da gesehen habe, über die ich nachgedacht habe, das habe ich da alles niedergelegt. Er ist gratis, er kostet euch nichts. Wer ein Exemplar haben möchte, schickt mir eine Nachricht per E-Mail, podcast@beyond-hmi.de oder peter.röska@beyond-hmi.de oder auf LinkedIn. Über all die Kanäle bin ich erreichbar und ja, wer ein Exemplar haben möchte, kurze Message und dir geht dein Exemplar zu. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röska.com, Röska mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.